Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mit einer Baufinanzierungsfolge, die für alle Immobilieninvestoren interessant sein könnte, die ein Objekt kaufen möchten, was man teilweise selbst bewohnt und einen anderen Teil gerne vermieten möchte. Ich habe euch hier mal ein Kundenbeispiel mitgebracht, was ich etwas genauer mal erläutern möchte, welche Tipps und Tricks ihr dort nutzen könnt im Finanzierungsaufbau, um möglichst optimiert das ganze Konzept anzugehen, anstatt einfach eine Standardfinanzierung aufzubauen fürs gesamte Projekt. Da habt ihr nämlich einige Mehrwerte mit dabei, also hört gespannt zu und nehmt euch vielleicht den ein oder anderen Tipp mit für euer nächstes Finanzierungsgespräch. Also, worum dreht sich's heute? Ich habe hier ein Pärchen, was gerade ein Dreifamilienhaus gekauft hat, mit dem ich zusammengesessen habe. Die beiden hatten im Immobilienbereich bisher noch nicht so große Erfahrungen, also hatten zwar aus der Familie heraus schon Berührungspunkte mit Eigentum, also die Eltern hatten jeweils Eigentum, haben aber selber noch kein eigenes Einfamilienhaus oder sowas gekauft, haben in der Vergangenheit sehr, sehr gutes Geld verdient, jahrelang selber zur Miete gewohnt und sind jetzt auf den Trichter gekommen, dass man gerne eine Immobilie kaufen möchte, die man aber nicht komplett selbst bewohnt, sondern gerne erstmal anteilig noch fremd vermietet, um halt einfach nicht so hohe Wohnkosten zu haben. So, mit diesem Gedanken sind die beiden auf mich zugekommen und haben ein schönes Dreifamilienhaus gefunden, das so aufgeteilt werden sollte, dass ungefähr 2/3 des Gebäudes fremd vermietet werden sollen und 1/3 des Gebäudes selbst genutzt werden soll. Die genauen Zahlen sind ein bisschen krummer, da möchte ich euch jetzt aber nicht mit auf der Tonspur langweilen, weil dann ist es einfacher zu verstehen. Also 2/3 des Hauses werden vermietet, 1/3 des Hauses wird selbst bewohnt. Das Schöne ist, das Gebäude ist auch so geschnitten gewesen, dass man im Prinzip Haus in Haus hat. Also obwohl es ein Dreifamilienhaus ist, hat man mit den Mietern gar nicht so viele Berührungspunkte, weil die unterschiedlichen Gärten, sage ich jetzt mal, oder Balkone zu verschiedenen Seiten gelegen sind und die Hauseingänge auch separiert sind. Also so, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass man schon alleine wohnt, obwohl man noch 2 andere Parteien mit im Haus hat. Ja, zu sagen ist auf jeden Fall, dass die beiden Kunden in der Vergangenheit ordentlich Kapital aufgebaut haben, das Geld also immer fleißig zur Seite gespart haben. Beide haben sehr, sehr gute Jobs, aus denen sie, ja, ich sag mal, knapp 8.000 Euro netto verdient haben. Das haben sie zum größten Teil dafür genutzt, um Gelder anzulegen, haben auch schon frühzeitig angefangen mit Wertpapieren. Da hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mal drüber gesprochen, ob man nicht so ein ETF-Depot, ein Aktiendepot verwenden kann. Also hier haben wir jetzt ein Beispiel, wo das genau so gelaufen ist, dass die beiden in der Vergangenheit ihre Ersparnisse regelmäßig in Wertpapieren angelegt haben und da auch sehr, sehr gute Renditen mit eingefahren haben. Haben also ihre Fixkosten immer möglichst niedrig gehalten, um möglichst viel Geld sparen zu können. Haben selber Mietausgaben von knapp 800 Euro nur gehabt. Bei dem Einkommen ist das, glaube ich, absolut gerechtfertigt. Und damit ist einfach viel, viel Geld übrig geblieben, was man nutzen konnte, um weiter Kapital anzusparen. Und das Schöne ist, das sagten sie auch im Gespräch, dadurch, dass sie halt in der Vergangenheit immer schon eine sehr, sehr hohe Sparquote hatten, haben die beiden beide das Bedürfnis gehabt, dass wenn sie sich jetzt für Eigentum entscheiden, weil das war schon ein Wunsch der beiden, dass aber trotzdem dieses Eigentum sie nicht so blockieren soll, dass sie halt weiterhin in Zukunft Geld zur Seite legen können, weil sie haben auf jeden Fall auch noch vor, weitere Immobilien anzuschaffen, also auch noch weitere vermietete Immobilien irgendwann zu kaufen. Und das soll jetzt im Prinzip als Zwischenstation erstmal gelten und in Zukunft soll gerne noch weiteres Immobilienvermögen aufgebaut werden können. Das heißt also, die monatliche Belastung sollte jetzt nicht zu hoch werden, damit das alles im Prinzip auch so weiterlaufen kann. Ja, das Haus ist also wie gesagt so aufgebaut gewesen, 3 Wohneinheiten, 2 vermietet, 1 selbst genutzt. Und das ganze Gebäude sollte etwas um die 600.000 Euro Kaufpreis betragen. Das Schöne ist, dadurch, dass die beiden ordentlichen Eigenkapitalhebel mit dabei gehabt haben, konnte jetzt schon einiges dort mit eingebracht werden. Das sind um die 150.000 Euro gewesen, die die beiden dort schon angespart hatten. Haben sich damit auch nicht komplett ausgezogen, finde ich auch immer ganz wichtig, dass gerade wenn man Eigenkapital schon mal angespart hat, dass es da nicht sofort auf Null gesetzt wird. Einmal aus psychologischer Sicht, wenn man wieder bei Null anfängt, finde ich, ist es immer wieder schwierig, sich zum Sparen ja anzuheizen und dazu zu bringen, wieder Geld neu anzusparen. Das ist der eine psychologische Punkt. Der andere Punkt aber natürlich auch, wenn ich hier als Vermieter auf einmal auftrete und zwei Wohneinheiten habe, für die ich auf einmal die Verantwortung übernehme, dann sollte man immer noch genügend Eigenkapitalpuffer in der Rückhand haben, um auch für unvorhergesehene Dinge vorsorgen zu können. Also wenn da jetzt zum Beispiel mal die Heizung kaputt geht oder irgendwie doch mal im Sanitärbereich was tropft oder sowas, dass man immer noch das Geld zur Verfügung hat, um mal einen Handwerker anzurufen, der dann für diese Reparatur oder Sanierungsarbeiten direkt gerufen werden kann. Wenn man seinen Eigenkapitalhebel auf Null gesetzt hat und dann der Mieter anruft und die Gasetagenheizung ist kaputt und man hat irgendwie 4.000, 5.000 Euro vor der Brust, die man gerade nicht auf dem Konto liegen hat, dann ist das schlecht, weil der Mieter dann ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, die Miete zu mindern und ja einfach Stress zu produzieren, den man nicht braucht. Also Quintessenz des Ganzen, sein Eigenkapital im Idealfall nicht auf Null runterfahren, sondern immer noch einen kleinen Eigenkapitalpuffer in der Rückhand haben, um für so unvorhergesehene Dinge vorbereitet zu sein. So, jetzt kommen wir zum Finanzierungsaufbau und zu den dort oder vorhin schon angesprochenen Tipps und Tricks, die ich da jetzt gerne mit auf den Weg geben würde. Also, was haben die beiden gemacht? Die beiden sind ja jetzt erstmal unvoreingenommen auf mich zugekommen und kamen eigentlich mit der Idee, dieses Darlehen möglichst schnell abzubezahlen, weil sie natürlich vom Wertemodell her so eingestellt waren, dass man keine Schulden haben sollte und diesen Kredit so schnell wie möglich eigentlich auch abgezahlt haben wollen. Der zweite Punkt ist, sie waren mit dem Wunsch auf mich zugekommen, 10 Jahre Zinsbindung abzuschließen, weil sie, wie gesagt, vorhaben, das Darlehen so schnell wie möglich zu tilgen, damit also keine hohen Risiken eingehen mit dem Anschlusszins, weil die Restschuld ja in den 10 Jahren möglichst schnell nach unten getilgt werden sollte. Das waren so die Bedürfnisse, mit denen die beiden auf mich zugekommen sind. Und wir haben uns dann in der Beratung dafür entschieden, das Ganze etwas anders aufzubauen. Und daran möchte ich euch jetzt mal ein bisschen teilhaben lassen, wie das Ganze passiert ist.
Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilie seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierungen vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen, meldet euch einfach mal bei uns im Immo-Club an. Den Link zum Immo-Club findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meinerg.de und dann im Bereich Immobilienclub.
Das ist im Prinzip eine Standardvorgehensweise, die wir immer empfehlen, wenn wir mit Interessenten zusammensitzen. Da haben wir ein spezielles Tool für, wo wir an erster Stelle erstmal ausrechnen, wie hoch der einzelne Flächenanteil auf den Darlehensbetrag ist. Also das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Ich erkläre das mal einmal so. Wir haben beispielsweise eine Quadratmeter Wohnfläche von 300 Quadratmeter. Dann wird als erstes aufgeteilt, wie viel Prozent der Wohnfläche sind eigengenutzt und wie viel Prozent der Wohnfläche sind fremdgenutzt. Dann teile ich den Kaufpreis und auch die Nebenkosten der Immobilie in diese beiden Teilbereiche auf. Also immer in das, was ich selber nutze und in das, was ich fremd vermiete. Warum machen wir das und warum teilen wir zum Beispiel auch die Grunderwerbsteuer, Makler, Notar und Gerichtskosten an der Stelle auf? Naja, es hat folgenden Hintergrund. Den eigengenutzten Anteil kann ich steuerlich überhaupt nicht ansetzen. Also das heißt, die Zinsen, die ich dafür zahle, kann ich nicht steuerlich ansetzen. Sanierungskosten, die ich in dem Bereich habe, kann ich nicht steuerlich ansetzen, weil es alles selbst genutzt ist. Also da habe ich überhaupt gar keine Möglichkeiten. Aber das Interessante, das spielt sich ja im fremdgenutzten Anteil ab. Nämlich da habe ich die Möglichkeiten, alles, was im Prinzip für die Fremdvermietung anfällt, kann ich dort absetzen. Also Sanierungskosten, die anfallen, die kann ich absetzen, Zinskosten kann ich absetzen, Abschreibungen kann ich absetzen, also da passiert eine ganze Menge. Und deswegen machen wir das am Anfang immer so, dass wir erstmal aufteilen, eigengenutzt, fremdgenutzt. So, jetzt habe ich ja gerade schon erklärt, dass die beiden auch einen größeren Eigenkapitalhebel mitgebracht haben. Da macht es natürlich Sinn, den Eigenkapitalhebel nicht in das fremdvermietete Darlehen rein zu investieren, sondern in das eigengenutzte Darlehen. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir teilen das Darlehen in zwei Bausteine auf. Einmal in den eigengenutzten, einmal in den fremdgenutzten. Und das Eigenkapital, das ziehen wir bei dem eigengenutzten Anteil ab, sodass sich dort die Kreditsumme natürlich schon mal deutlich verringert. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine kleine Darlehenssumme für den eigengenutzten, eine höhere Darlehenssumme für den fremdgenutzten Anteil. Die beiden waren bereit, knapp 3.000 Euro im Monat für die Finanzierung auszugeben. Meine Empfehlung lag jetzt darin, dass wir als erstes mal hergehen und sagen, den fremdgenutzten Anteil, den wollen wir jetzt gar nicht tilgen. Also dahinter legen wir eine Tilgung von 0. Das ist eine Sache, die in der Regel unüblich ist bei Banken. Die wollen meistens 1% Tilgung. Das heißt, man muss hier schon ganz deutlich sagen, warum wir das Ganze an der Stelle so machen. Wir wollen nämlich die Tilgung nicht in den fremdgenutzten Anteil reinpacken, sondern wir wollen als allererstes das Darlehen, was wir für die eigengenutzte Immobilie haben, so schnell wie möglich runtertilgen. Das heißt, wir haben jetzt hier das Ganze so aufgebaut, dass wir in den eigengenutzten Anteil knapp 6% Tilgung eingebaut haben. Damit sind, ja, nach knapp 12 Jahren ist das Darlehen komplett entschuldet für den eigengenutzten Anteil und wir haben im Prinzip nur noch den Darlehensbaustein für die fremdgenutzte Immobilie. Ja, und damit das Ganze noch mehr Spaß macht, bauen wir ein sogenanntes Disagio ein. Das ist jetzt auch erstmal ein Fremdwort, was mit Sicherheit für den einen oder anderen noch komplett neu ist. Ich versuche es mal mit einfachen Worten zu erklären. Wenn wir insgesamt in 10 Jahren an die Bank 100.000 Euro Zinsen zahlen, dann bedeutet Disagio eine vorgezogene Zinszahlung. Also das heißt, zum Abschluss des Darlehens möchte ich schon mal 20.000 Euro sofort an Zinsen bezahlen und die verbleibenden 80.000 Euro, die möchte ich auf die restlichen 10 Jahre verteilt bezahlen. Das bedeutet, ich habe im Prinzip die gleichen Zinsen wie in der normalen, üblichen Variante eines Annuitätendarlehens, aber zum Abschluss des Darlehens zahle ich den überwiegenden Anteil der Zinsen mit einem Schlag. Warum? Was hat das für einen Effekt? Alle Kosten, die ich zum Abschluss eines Darlehensvertrags habe, darf ich im Jahr des Abschlusses des Darlehens vollsteuerlich geltend machen. So, wenn ich jetzt 20.000 Euro Kosten direkt im Jahr der Anschaffung der Immobilie komplett steuerlich geltend machen kann, bekomme ich ein Jahr später, nachdem ich meine Einkommensteuererklärung gemacht habe, vom Finanzamt einen schönen Kickback zurück. Also das heißt, anteilig bekomme ich je nach Steuersatz, das will ich jetzt nicht zu kompliziert machen, ich mache es mal einfacher, man kriegt eine schöne Summe Geld vom Finanzamt zurück. Diese Summe Geld, die ich dann vom Finanzamt zurückerhalte, könnte ich beispielsweise als Sondertilgung in den eigengenutzten Anteil rein investieren, um damit mein Darlehen noch schneller zu tilgen. Das heißt, ihr merkt schon, das ganze Konzept ist jetzt gerade so aufgebaut, dass wir möglichst schnell die Darlehensbelastung für den eigengenutzten Anteil auf Null kriegen. Durch die Sondertilgung, die wir hier investieren, habe ich das Darlehen nach 10 Jahren bei 0 Euro. Der eigengenutzte Anteil ist also nach 10 Jahren schuldenfrei. Und dann kann man anfangen, das fremdgenutzte Darlehen mit einer kleinen Tilgung zu versehen, weil der schöne Effekt, dass ich das fremdgenutzte Darlehen ja steuerlich ansetzen kann, der bleibt natürlich dann auch noch weiter erhalten. Ich habe dann monatlich wieder einen höheren Betrag zur Verfügung, weil mein eigenes Darlehen ja abgezahlt ist und das kann ich wieder nutzen, um vernünftig Wertpapiere aufzubauen oder weitere Immobilien zu kaufen. Also, welche konkreten Tipps sind jetzt hier drin enthalten gewesen? Punkt Nummer 1. Man sollte, wenn man eine Immobilie teilweise selbst nutzt und teilweise fremd vermietet, am ersten Schritt das Darlehen in zwei Bausteine aufteilen, eigengenutzt, fremdgenutzt. Zweiter Tipp, den eigengenutzten Anteil
so schnell wie möglich entschulden und den fremdgenutzten Anteil so langsam wie möglich entschulden. Das vorhandene Eigenkapital soll in den eigengenutzten Anteil rein investiert werden und in den fremdgenutzten Anteil so wenig wie möglich Eigenkapital mit einbringen. Die Tilgung für den fremdgenutzten Anteil so nah wie möglich bei Null oder auf Null setzen und die Tilgung erstmal ins eigengenutzte Darlehen investieren. Und dann, je nach Bank, gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Disagio zu vereinbaren, um sich über diese Zinsvorauszahlung im ersten Jahr einen schönen Steuerkickback zu holen, den man dann als Sondertilgung in das eigengenutzte Darlehen mit investieren kann. Also, ihr seht, eine Finanzierung ist nicht einfach nur 10 Jahre 2% Tilgung und vielleicht noch ein bisschen KfW mit rein, sondern es kommt immer auf die individuelle Situation des Kunden an und es gibt einige Tipps und Tricks, die man da beachten kann, damit man das Maximum an solch einer Finanzierung rausholen kann. Und da kann ich euch auch sagen, dem Kunden war es jetzt nicht unbedingt wichtig, nochmal irgendwie 0,1 im Zins zu sparen, sondern da kam es eher darauf an, welche Bank lässt sich darauf ein, für den fremdgenutzten Anteil zum Beispiel die Tilgung auch auf 0% zu setzen oder welche Bank lässt sich denn darauf ein, ein Disagio zu vereinbaren. Das sind alles Punkte, die dann wichtiger sein können, als irgendwie das letzte Prozentchen an Zinsen noch zu reduzieren. Also eine Konzeption schlägt immer die Kondition und ich glaube, das ist jetzt hier an dem Beispiel ganz gut deutlich geworden, dass man da die Möglichkeit hat, viel, viel mehr Geld über ein vernünftiges Konzept rauszuholen, als einfach nur stumpf auf den Zins zu schauen. Wenn ihr auch Interesse daran habt, dass wir uns mal eure Finanzierung individuell anschauen sollen, dann geht gerne auf unsere Homepage meinerg.immo und fragt da einfach mal unverbindlich einen Baufinanzierungstermin an. Dann gucken wir uns auch gerne mal euer Konzept an und geben euch noch einige Tipps und Tricks mehr dazu, wie wir eure Finanzierung optimal aufbauen können. Ich wünsche euch erstmal noch eine gute Restwoche und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder im R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Bis dahin, ciao!